Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Morgen. Gestern Mönchengladbach, Rostock und Wiesbaden, heute Frankfurt am Main, Herne, Uelzen und viele andere Orte. Deutschlandweit gibt es gerade Demos wie lange nicht. Leute gehen auf die Straße, weil sie das, was Ende November im Landhaus Adlon bei Potsdam unter Rechtsextremen besprochen worden ist, für entsetzlich halten. Weil sie im Jahr der Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg nicht erleben wollen, dass die AfD übernimmt. Sie wollen zeigen: Wir sind Fans der Demokratie. Sie lehnen einen Umbau in Richtung völkisch-autoritär ab. Hier ein paar Stimmen von einer Demo in Schwerin.
Ich denke, wir sind jetzt aufgewacht. Und ich habe Wende gemacht vor 35 Jahren. Und das war so ein Akt der Befreiung. Und ich habe das Gefühl, es ist wieder so.
Ich habe selber Migrationshintergrund. Ich bin dafür, dass wir auf die Straße gehen, dass wir was machen sollen. Wir glauben, es bringt was. Und wir glauben, es bringt mehrere Menschen dazu, auch mal mitzumachen. Auch mal, weil es ist nie wieder es jetzt. Wir müssen was machen. Wir können nicht nur zu Hause sitzen.
Kein Faschismus, nie wieder. Das darf einfach nicht passieren.
Wir wollen heute mit Ihnen sprechen über diese Demos und Proteste gegen AfD, gegen Rechtsextremismus und diskutieren und fragen auch einfach ganz neugierig, wann Sie demonstrieren, wollen Sie es noch, warum und genauso auch, warum nicht? Was denken Sie, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese großen Proteste sehen? Was passiert da gerade? Verändert sich langfristig unsere Einstellung, unser Engagement für ein demokratisches Miteinander oder ist das doch eher heiße Luft? Ich bin gespannt auf Ihre Erlebnisse, auf Ihre Erfahrungen und Einschätzungen dazu. Wie immer unter 0331 70 99 111. So klingt das aktuell in vielen deutschen Städten und Gemeinden. Über 1 Million Menschen sind in den vergangenen Tagen für Demokratie auf die Straße gegangen. Und der Protestforscher Dieter Rucht hat auf Radio 1 gesagt, das hat mich überrascht in diesen Ausmaßen.
Ich hatte gedacht, es steigt so peu à peu an und war jetzt doch sehr überrascht, dass wir eigentlich auf einer richtigen Riesenwelle des Protestes stehen.
Demonstriert wird gegen Abschiebepläne, gegen völkisches Denken in Großstädten, in Ballungsgebieten, super. Aber auch kleine Städte sind dabei, kleine Gemeinden. In Spremberg und in Seelow ist so eine Demo unter Umständen ein anderer Schnack als in Berlin oder in Hamburg. Auch in der kommenden Woche wird demonstriert, überall in Brandenburg beispielsweise, an über 30 Orten gegen Menschenfeindlichkeit und für Toleranz, für Demokratie. Und am 3. Februar wird zur großen Demo nach Berlin geladen unter dem Motto: Wir sind die Brandmauer. Was denken Sie über diese Proteste? Das wollen wir in dieser Sendung besprechen bis 13 Uhr. Wieso gehen die Menschen jetzt in Scharen auf die Straßen, auf die Plätze? Halten Sie das für eine gute Sache, dass jetzt so viele ihren Buppes hochkriegen? Oder ist das eben doch nur heiße Luft und eine Momentaufnahme? 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre Meinung, für Ihre Argumente. Und wir starten in die Sendung mit einer Band, die heute vor einer Woche bei der Demo in Hamburg mit dabei war. Ketka und Deiche. Demos gegen Rechtsextremismus. Bringen die Proteste Veränderung? Das wollen wir in dieser Sendung mit Ihnen diskutieren. Unter 0331 70 99 111. Und wenn Sie auf radio1.de gehen, finden Sie dort eine Umfrage von uns. Mal so zum Beginn dieser Sendung fragen wir: Haben Sie sich beteiligt? Beteiligen Sie sich an Protesten gegen Rechtsextremismus? Bin dabei. Nichts für mich. Keine Zeit. Diese drei Kategorien machen wir da auf. Und gemeldet bei uns am Telefon hat sich schon Holger aus der Nähe von Oranienburg.
Ich finde die Proteste wichtig, weil sie vor allem den vielen Mitläufern zeigen, die der rechten Erzählung glauben, dass die Rechten eine vermeintliche schweigende Mehrheit darstellen. Denn diese Proteste zeigen den Leuten, dass diese Erzählung das ist, was sie ist, nämlich eine ganz kackendreiste Lüge. Es gibt keine schweigende Mehrheit für rechte Themen. die meisten Leute sind einfach nur zu bequem aufzustehen und endlich schaffen sie es mal, genau das zu tun, nämlich aufzustehen und den Leuten zu zeigen, sie sind keine Mehrheit, sondern sind einfach nur eine kleine Minderheit.
Sagt Holger, also er sagt, hier geht's ums Aufstehen, darum sich zu zeigen. Vorhin in dem O-Ton von der Demonstrantin aus Schwerin haben wir gehört, mitmachen und endlich was machen. Also da geht's um Aktivität. Ganz anders sieht das Dirk aus Pankow, der hat auch angerufen.
Ich halte das Ganze für absolut übertrieben und die Politik selber, die hat doch erst den Anlass dazu gegeben, dass die AfD so stark geworden ist und ich finde es jedenfalls unmöglich und die Leute sollen sich mal überlegen, warum sie da überhaupt gehen. Wenn ich sehe die Gefahr nicht von dort aus kommen, die Politik selber macht doch die Gefahr, indem sie zum Beispiel die Ausländer gar nicht richtig integrieren kann oder will oder möchte, aber der AfD dann vorwirft, dass sie die raushaben möchte oder nicht richtig integrieren möchte. Also ich finde, hier ist eindeutig die Politik oder Nicht-Politik der Ampel schuld, dass die AfD so stark geworden ist. Die soll sich mal selber an die Nase fassen und nicht der AfD für alles die Schuld geben. Das ist meine Meinung.
Sagt Dirk und stellt die Henne-Ei-Frage. Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie die aktuellen Proteste, die wir deutschlandweit erleben? Und was denken Sie, erwächst daraus mittelfristig, langfristig? 0331 70 99 111.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich habe in den vergangenen Tagen einige Berichte gesehen und gehört, in denen Menschen gesagt haben, so, ich gehe jetzt zum ersten Mal demonstrieren für Demokratie, für Gemeinsinn, obwohl ich das noch nie gemacht habe, obwohl ich gar nicht so der Demo-Typ bin. Auch Unternehmen, auch Verbände wie zum Beispiel der Bundesverband der deutschen Industrie, die sich sonst gern eher überparteilich geben, beziehen jetzt Stellung gegen rechtsextremes Denken und Handeln. Was passiert hier also gerade und hat das Folgen? Das will ich jetzt mit Thomas Kliche besprechen. Der ist Professor für Bildungsmanagement und Politologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und er arbeitet dort mit Fokus auf politische Psychologie. Die scheint hier gefragt zu sein. Schönen guten Morgen, Herr Kliche.
Schönen guten Morgen, Frau Weber.
Ich empfehle allen wärmstens, die Korrektivrecherche selbst zu lesen, nicht nur die Berichterstattung darüber. Was da zusammengetragen worden ist, ist allemal erschütternd und lesenswert. Aber was da besprochen worden ist im Austausch von AfD- und CDU-Vertretern, von Geschäftsleuten, von Identitären, eben Menschen, auch die mit deutscher Staatsbürgerschaft abzuschieben, das ist nicht neu und das ist eigentlich auch nicht überraschend. Wieso, Herr Kliche, entfaltet das jetzt trotzdem so eine große Kraft, so eine Mobilisierung?
Ich glaube, es ist ein bisschen zufällig, welcher Tropfen dann ein solches Fass zum Überlaufen bringt. Ich glaube, da kommen drei Gefühle oder Strömungen zusammen. Das eine ist so ein Grunderleben, es reicht jetzt. Ist doch egal, ob man das schon vorher so oder so mal gehört hat. Aber diese Form von kollektiver Fantasie, dass ganze Gruppen durch Gewalt ausgegrenzt und weggejagt werden, das geht so einfach nicht. Also so eine Art demokratischer Ekel. Mhm. Und der ist durch diese Recherche sehr stark gestürzt worden. Das zweite ist, Menschen sind sehr enttäuscht von den Ergebnissen der Demokratie in letzter Zeit. Also gerade auch die sie aufmerksam verfolgen. Das ist alles sehr zäh und verworren und das wirkt nicht gut und deshalb schmelzen auch die Kompetenzzuschreibungen an die Parteien weg. Und das dritte ist damit verbunden Vertrauensverlust in die Berufspolitik, die ja jetzt schreit, tragt uns, aber die haben einen Wahlauftrag. Aber die bekommen die Probleme offenbar nicht auf die Reihe, nuscheln und taktieren ein bisschen und verfuschen handwerklich die Ergebnisse und da wollen Leute deutlich machen, es muss anders laufen.
Ich möchte mal auf Punkt 1, den demokratischen Ekel, zu sprechen kommen. Also gegen Ausgrenzung hätte man auch wirklich vorher schon bei den zahlreichen, aber teils wirklich nur sehr spärlich und schütterbesuchten Demos gegen Antisemitismus auf die Straße gehen können. Wieso wird das jetzt so breitenwirksam? Also dieser demokratische Ekel, den hätte man durchaus auch schon früher empfinden können.
Hätte man, hat man wohl auch, aber jetzt ist einfach ein Punkt erreicht, wo Menschen in großer Zahl sagen, es ist aussichtsreich, dass wir was zusammen machen. Wir müssen auch zusammenfinden und wir müssen diesen Entwicklungen entgegentreten. Das geht so nicht weiter. Wie gesagt, es ist relativ egal, ob man das an diesem oder jenem Tag macht. Wichtig ist doch die Einsicht und wichtig ist auch die Erfahrung und die ist jetzt nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Das sind keine Inseln mehr. Das ist eine breite, bunte Bewegung. Da passiert ganz viel. Das ist an ganz vielen Städten, gerade in Ostdeutschland, auch in kleinen Städten. Das ist ja mit einem Risiko verbunden. Risiko von Ausgrenzung, Angriffen, Gewalt. Also wir haben dieses unsägliche Urteil aus Chemnitz gerade, dass da rechte Schläger für 1.000 Euro aus der Strafverfolgung entlassen worden sind, weil die Justiz überlastet ist. Sowas darf nicht passieren. Das heißt, die jetzt schon haben diese Demonstrationen, selbst wenn nichts mehr passiert, zwei Wirkungen. Nämlich einmal, sie haben deutlich gemacht, die AfD hat bisher polarisiert und hat daraus Machtgefühl gezogen. Und damit ist nun Schluss. Dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr gut für alle, denn diese Polarisierung hat einen Preis. Es gibt Ärger, es gibt Konflikte und dieser Preis ist jetzt deutlich. Und auch dieser Selbstmythos der AfD, wir sind das Volk, der ist jetzt geschleift.
Jetzt sehen wir also, dass es vielen Menschen ein Anliegen ist, kundzutun, dass sie Demokratie richtig gut finden. Das stärkt natürlich die Anwesenden, die Menschen, die teilnehmen. Aber überzeugen diese Demos irgendjemanden über den Teilnehmerkreis hinaus, beispielsweise nicht AfD zu wählen?
AfD-Anhänger haben sich so wie Rechtspopulisten, Rechtsextreme überhaupt als vollkommen immun gegen Argumente oder Erfahrungen erwiesen. Das sehen wir jetzt gerade in den USA bei Trump auch wieder. Das heißt, das ist nicht die primäre Zielgruppe. Die Zielgruppe sind Mitläufer, die irgendwie bisher beeindruckt waren von dieser starken, geschlossen, provozierend auftretenden Gruppe. Es gibt auch andere Gruppen, die Stärke haben und die sind mit 1 Million oder 800.000 Demonstranten sogar noch stärker. Also die werden vor eine Frage gestellt. Und es gibt die Menschen, die bisher gedacht haben, das interessiert uns nicht, das wird schon irgendwie laufen, es reicht, wenn wir wählen gehen. Auch die müssen sich die Frage stellen, geht Demokratie so weiter?
Sie haben vorhin auch darüber gesprochen, was die Politik alles nicht erreicht hat, wie sie sich zerstreitet oder zerstritten wirkt. Die Politik, ich bin da immer dünnhäutig, genauso wie wenn von die Medien die Rede ist. Denken Sie, das geht, ohne die Menschen die Politik dann eben auch als Privatleute tragen und leben, also dieses abgegliederte, abgegrenzte von Zivilgesellschaft auf der einen Seite und die Politik auf der anderen Seite, das leuchtet mir immer nicht so ein.
Naja, das ging in den letzten 20 Jahren deshalb. Wir haben ja eine eigene politische Kultur entwickelt. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob das nur in Deutschland ist. Diese Merkel-Kultur der gegenseitigen Selbstbeschwichtigung von Politikern, Parteien und Wählerinnen, Wählern. Alle haben gemeinsam den Kopf vor den offenkundigen Transformationsaufträgen und Aufgaben in den Sand gesteckt. Also da muss man jetzt gar nicht an die Klimakatastrophe denken, die also wirklich massive Veränderungen in Landwirtschaft, Verkehr, Wohnen und so weiter verlangt. Auch solche Dinge wie Digitalisierung oder künstliche Intelligenz oder Elektromobilität sind flächendeckend in diesem Land systematisch von allen verschlafen worden. Und wir haben also sozusagen eine gegenseitige, ganz bösartige Erziehung von Mehrheiten und Parteien und wir haben jetzt halt nur die Parteien, die wir haben. Doch, man kann die Politik als ganze kritisieren. Und ich glaube, Menschen haben jetzt auch verstanden, so wie das da läuft, so hilflos wie die agieren, wie die auch mit der Herausforderung durch Rechtsextreme nicht mehr zurechtkommen, muss man das stärker wieder in die eigene Hand nehmen.
Das sagt Thomas Klich, er ist Professor für Bildungsmanagement und Politologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Haben Sie besten Dank für das Gespräch.
Alles Gute.
Viele Grüße in die Altmark.
Dankeschön.
Radio 1, die Weber mit Katja Weber.
Guten Tag. So klang Slowdive auch schon in den 90er Jahren. Dieser Song hier stammt aus dem Jahr 2017. Star Roving haben wir gehört in dieser Sendung, in der wir diskutieren, was uns die aktuellen Proteste und Demonstrationen gegen rechtsextremes Denken und Handeln in Deutschland zu sagen haben. Und gemeldet dazu hat sich Anke, die ruft aus Pankow an und gewählt hat sie die 0331 70 99 111.
Ich bin im Ostteil von Berlin aufgewachsen. Wir haben auch viel über den Zweiten und Ersten Weltkrieg gesprochen und auch über den Beginn, also wie das Ganze entstanden ist. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt an einer Stelle, wo wir doch uns positionieren sollten. Und deswegen finde ich das unheimlich wichtig, dass viele Leute deswegen auf die Straße gehen, um die Demokratie zu verteidigen. Ich sage nur, während den Anfängen.
Bezieht Position, so der Appell von Anke. Und gemeldet bei uns hat sich auch Birgit.
Ich bin vollständig bei Dirk. Ich gehe deshalb nicht protestieren, weil es gegen rechts ist, sondern ich gehe deshalb protestieren, weil die Ursachen in unserer Bundesregierung liegen. Und gegen die sollte sich jetzt endlich mal alle Bürger richten und starke Kritik und dringende Änderungsbedarfe anmelden.
Wir haben Änderungsbedarfe, sagt Birgit, und das ist eine Protestnote an die Bundesregierung. Haben Sie Widerspruch? Haben Sie Zuspruch? Haben Sie ganz andere Ideen zum Thema? Alles gern genommen unter 0331 70 99 111. Viele, viele Menschen auf den Straßen bei Demos in Deutschland. Das erzeugt auch international einiges an Aufmerksamkeit. Wie die Briten auf die aktuelle deutsche Demowelle blicken, das berichtet für uns Gabi Biesinger aus dem ARD-Studio London.
In Großbritannien wird über die Demos überraschend breit berichtet. Schon die Bauernproteste schafften es in die Schlagzeilen der englischen Medien. So viel Aufmerksamkeit haben deutsche innenpolitische Ereignisse in Großbritannien lange nicht mehr erzeugt. Zeitungen und Fernsehnachrichten zeigen Bilder der Menschenmassen in deutschen Großstädten und erklären, dass Deutschland vor einer möglicherweise explosiven Debatte über ein Verbot der AfD stehe. Der konservative Daily Telegraph prophezeit den deutschen Mainstream-Parteien ein Albtraumjahr, in dem sie bei mehreren Landtagswahlen und den Europawahlen von der weit rechts stehenden AfD vermöbelt werden könnten. Die Financial Times zitiert den Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens und Daimler, Joe Keser. Nach 1933 hätten die wirtschaftliche und soziale Elite Deutschlands es versäumt, die Nazis rechtzeitig zu stoppen. Dieser Fehler dürfe sich nicht wiederholen, so Keser. Viel Aufsehen erregt hatte zu Wochenbeginn das Interview von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel mit der Financial Times, in dem sie eine Volksabstimmung über einen deutschen EU-Austritt gefordert hatte. Während bei vielen Briten die Skepsis wegen des EU-Austritts zunimmt, hatte Weidel betont, der Brexit sei absolut richtig gewesen.
Spanien war lange ein Land ohne Rechtsaußenpartei, so kam mir das vor. Das hat sich dann durch die Vox-Partei geändert. Die regiert kommunal und regional auch mit, und aus dem ARD-Studio in Madrid berichtet für uns Milena Pieper.
In Spanien ist die Ausgangslage für Proteste gegen rechts eine andere als aktuell in Deutschland. Es gibt keine Berichte über Geheimtreffen rechtsextremer Akteure wie das Strategietreffen von Potsdam, das kürzlich durch eine Investigativrecherche aufgedeckt wurde. Auf kommunaler und regionaler Ebene regiert die Rechtsaußenpartei Vox schon vielerorts in Spanien mit. Demos dagegen gibt es kaum. Auf nationaler Ebene ist eine Regierungsbeteiligung von Vox nach der Parlamentswahl im Sommer verhindert worden, allerdings keineswegs durch Protest auf der Straße. Bis kurz vor der Wahl sah es so aus, als würde die künftige Regierung von der konservativen Volkspartei PP geführt, möglicherweise in einer Koalition mit Vox. Soweit kam es aber nicht. Ministerpräsident wurde wieder der Sozialist Pedro Sanchez. Wenige Tage vor der Wahl hatten Experten erwartet, dass die Kampagne der Konservativen und die Sorge vor einem Bündnis mit Vox, die der Sozialist Sanchez zu einem seiner zentralen Wahlkampfthemen machte, dazu führen würde, dass Menschen, die das sonst nicht tun, zur Wahl gehen würden. Vox verlor bei der Wahl, die Konservativen wurden zwar stärkste Kraft, aber dank seines Verhandlungsgeschicks und der Zugeständnisse an kleine Parteien wurde Sanchez wieder Ministerpräsident. Auf den Straßen waren es hier in Spanien Rechte und Rechtsextreme, die zuletzt zu Hunderttausenden demonstrierten, gegen die geplante Amnestie für katalanische Separatisten und gegen Sanchez höchstpersönlich. Zu den Demos aufgerufen hatte die konservative PP. Vox hatte sich angeschlossen.
Das berichtet Milena Pieper aus Spanien. Italien dagegen hat landesweit eine rechtsnationale Regierung. Giorgia Meloni von der rechtsnationalen Fratelli d'Italia ist die Ministerpräsidentin. Und aus dem ARD-Studio in Rom berichtet für uns Elisabeth Pongratz.
Mit ihrer Koalition aus rechten Parteien regiert Giorgia Meloni seit Oktober 2022 Italien. Doch zu großen Protesten gegen die Regierung ist es bisher nicht gekommen. Genauso wenig während des Wahlkampfs, obwohl Meloni als Vorsitzende der Partei Fratelli d'Italia, die neofaschistische Wurzeln hat, beispielsweise gegen Ausländer hetzte. Wenn die Menschen auf die Straßen gehen, tun sie das momentan gegen konkrete Vorhaben, wie etwa die Abschaffung des Bürgergeldes, für eine Einführung des Mindestlohns oder auch gegen die konservative Gesellschaftspolitik der Regierung Meloni. Ganz anders war das noch vor mehr als 4 Jahren. Damals mobilisierte die sogenannte Bewegung der Sardinen regelmäßig Zehntausende im ganzen Land. Ihr größter Gegner war Innenminister Matteo Salvini, dessen rechte Lega-Partei Ende 2019 die stärkste Kraft in Italien war. Die Sardinen und ihre Anhänger protestierten gegen Hass, Intoleranz, Nationalismus und Rechtsextremismus. Heute ist Salvini erneut an der Regierung. Aber seine Chefin Meloni hat die Lega mit ihrer rechtsnationalistischen Partei Fratelli d'Italia bei weitem überholt. Zu einer Riesendemonstration gegen Antifaschismus ist es in Italien zuletzt im Oktober 2021 gekommen. Nach einem Aufruf der Gewerkschaften fuhren die Menschen in Bussen aus dem ganzen Land nach Rom. Und eine Woche zuvor hatten Rechtsextreme bei einer Demo gegen die strengen Corona-Regeln die Zentrale der Gewerkschaft CGIL verwüstet. Die Solidarität mit den Betroffenen und der Protest gegen die Rechten war gewaltig.
Soweit der Bericht aus Rom. Wie eine Partei ein Land umbaut in Richtung autoritär, das können wir alle in Ungarn besichtigen. AfD-Politiker machen das im Übrigen auch. Sie suchen bei der Fidesz nach Anregungen. Regt sich in Ungarn Protest gegen den Demokratie-Um- und Abbau?
Doch, es gibt in Ungarn rechts der Orbán-Regierung noch Extreme. Und es gibt Widerstand dagegen, beides aber eher überschaubar. Den angeblichen Putsch der rechtsextremen sogenannten Sküten, im Original waren das Reiternomaden im 7. Jahrhundert vor Christus, hat Ungarns Polizei erledigt vor ein paar Tagen. Wir denken da natürlich sofort an die deutschen sogenannten Reichsbürger. In Ungarn wurden aber nur 8 verhört und 3 dieser Sküten festgenommen. Es gibt aber auch die nationale radikale Partei, denen sogar Orbáns regierende Fidesz-Partei zu ausländerfreundlich ist. In einem Land, das zuletzt nur 10 Asylbewerber anerkannt hat, im Jahr. Aber wenn Neonazis aufmarschieren an diversen fragwürdigen Gedenktagen, dann ist auch die Antifa da. Manchmal mit Unterstützung aus dem Ausland. Aber auch das auf beiden Seiten sehr überschaubar. Ungarns Zivilgesellschaft mobilisiert mit eher anderen Zielen, vor allem in der Hauptstadt Budapest, aber auch in anderen Städten. In Debrecen zum Beispiel, im Osten Richtung Rumänien, wird gegen eine geplante chinesische Akkufabrik demonstriert. Die Anwohner befürchten Umweltschäden. Und wenn in der Hauptstadt Budapest Tausende auf die Straße gehen, Lehrer und ihre Schüler zum Beispiel, dann geht es um die Ausstattung der Schulen, um die Gehälter der Lehrer, aber auch gegen die politische Gängelung der Lehrer in Orbáns sogenannter illiberaler Demokratie.
Das berichtet Wolfgang Fichtel aus Budapest. Wir sprechen in dieser Sendung über die aktuelle Protestwelle, die quer, kreuz und quer durch Deutschland rollt und in der die Demonstranten und Demonstrantinnen kundtun, dass sie für Demokratie sind und gegen Menschenfeindlichkeit. Wir fragen sie in dieser Sendung, was sie von diesen Protesten halten, ob sie sich beteiligen oder nicht beteiligen und wenn ja, aus welchen Gründen. Und gemeldet zum Thema hat sich bei uns Sabine aus Schöneberg.
Ich würde mir wünschen, betrachtet das bitte hier als Aufruf. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen in diesem Land, die eine Migrationsgeschichte haben, egal ob mit deutschem Pass oder ohne, gleichzeitig 3 Tage streiken. Dann liegt dieses Land hier flach.
Dieser Streikaufruf, er geht aus Schöneberg, er kommt von Sabine und angerufen bei uns hat auch Frank aus der Nachbarschaft aus Potsdam.
Ich bin der Meinung, die Demokratie ist in Gefahr, aber nicht die Demokratie in Gefahr von rechts, sondern von links. Es werden Anstrengungen unternommen, eine Partei zu verbieten, die demokratisch gewählt ist und auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Eindeutig, die Gefahr geht von links aus, dass 30-35% der Wähler ausgegrenzt werden sollen und als Faschisten gebrandmarkt werden sollen. Ich verwehre mich ganz stark dagegen, dass ein großer Teil der Bevölkerung als Faschisten bezeichnet wird.
Frank bringt hier das Nachdenken über ein eventuelles Parteiverbot gegenüber der AfD zum Ausdruck, wobei ich sagen muss, ich nehme das überhaupt nicht wahr, dass eins der, wie es heißt, verfassungsgebenden Organe, also Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat, da ernsthaft drüber nachdenkt. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob demokratisch gewählt zu sein gleichzeitig bedeutet, auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Gleichwohl, Frank sagt, es geht nicht, dass hier ein Drittel der Wählerinnen und Wähler ausgegrenzt wird. Und gemeldet bei uns hat sich auch Gisela und die ist schon ein bisschen betagter und sagt, ich brauche auch Protestformen, die für mich gut funktionieren.
Ich bin 88 Jahre alt und nicht mehr so sehr gut zu Fuß wie viele meiner Freunde auch. Könnte ihr Sender nicht mal anregen, dass auch wir unseren Protest gegen die AfD deutlich machen können? Beispielsweise zu einer bestimmten Zeit eine weiße Kerze ins Fenster stellen oder so etwas. Ich kenne so viele Leute, die das auch gerne machen können, aber aus körperlichen Gründen nicht mehr dazu in der Lage sind.
Gisela ist 88 und die mag jetzt bei so großen und engen Protesten nicht mehr dabei sein und wünscht sich Protestformen, die für ihre Generation gut funktionieren. Und angerufen bei uns hat auch Anja.
Also grundsätzlich finde ich allein schon die Frage, ob es was bringt, schon ein Zweifel zu viel, weil klar, es bringt Tausende von Leuten auf die Straße, die vorher ruhig geblieben sind, weil sie vielleicht dachten, dass Toleranz und Demokratie bei uns Selbstverständlichkeit sind oder zumindest hofften, so wie ich auch, und sich immer wahrscheinlich doch eher im stillen Kämmerlein gefragt haben, was kann ich bloß tun, dass die Stimmen, die dagegen sind, nicht so laut werden. Man kann ja meines Erachtens, und das ist jetzt sehr zynisch gemeint, oder klingt zynisch, aber ist nicht so gemeint, besser gesagt, dass den Potsdamer Treffen schon dankbar sein, dass man jetzt wirklich aufgerufen ist, endlich auch mal laut seine Meinung zu sagen. Ich fand, das ist lange dran.
Meint Anja, was meinen Sie? 0331 70 99 111. Gehen Sie demonstrieren? Falls ja, warum? Falls nein, auch warum? Und entwickeln Sie für sich da vielleicht auch längerfristig Perspektiven, sich in irgendeiner Weise zu engagieren und einzubringen? Ich würde es sehr gerne wissen.
Radio 1. Dr. Pops Tonstudio.
Bei den Demos und Kundgebungen gegen rechts in den letzten Tagen wurde immer wieder ein Lied angestimmt. Wehrt euch, leistet Widerstand. Ein Kanon, kann man in Dauerschleife singen, was auf den Demos auch passiert ist. Im deutschen Sprachraum kennt man das Lied im Original mit dem Text »Hey yo, spann den Wagen an«. Ursprünglich geht es aber auf ein englisches Tavernlied zurück, das 1609 erstmalig niedergeschrieben wurde. »Hey ho, nobody home«, so der Titel. Hier ganz fantastisch interpretiert vom britischen Cypress Corps. Aus England über Holland kam das Lied im 17. Jahrhundert nach Deutschland. Und hier gibt es einige Aufnahmen davon.
Hey, yo, spann den Wagen an.
Zum Beispiel von Heino.
Der Wind treibt Regen übers Land.
Ja.
Hol die goldenen Garben, hol die goldenen Garben.
Er hat es wirklich mit voller Inbrunst intoniert, aber ich finde die britische Version ein bisschen besser. Das Lied ist seit 400 Jahren ein Hit. Es gibt Versionen aus der Schweiz, aus Italien und auch aus Frankreich. Vent frais, vent du matin. Heißt übersetzt frischer Wind, Morgenwind. Mit seinen zwei Akkorden lässt sich das Lied eigentlich in jedes Genre übertragen. Wir probieren es heute mal mit einer Motown-Stevie Wonder-Variante. Ja, hallo Stevie, schön, dass du da bist.
Yeah.
Ich bin so ein Fan von deiner Musik.
Isn't she lovely?
Ja, die ist nicht nur lovely, die ist einfach großartig. Und du spielst ja oft ein Instrument, was ursprünglich aus Deutschland kommt, nicht? Genau das. Das Klavinett hat ein Herr aus Neumünster in den 60er Jahren erfunden.
That's true.
Absolut faszinierend, wie Musik Kulturen zusammenbringt. Und wir können ja mal einen internationalen Hit anstimmen, der aus zwei Akkorden besteht. Heyo, spann den Wagen an. Genau so. Und ich spiele jetzt mal einen Bass ein. Und noch eine E-Gitarre. Drums. Und noch mehr Drums. Was hier kulturell so alles zusammenkommt. Musik ist so ein schönes Symbol gegen Fremdenfeindlichkeit.
Dr. Pops Tonstudio. Jeden Dienstag neu im schönen Morgen.
Außerdem live die Dr. Pop Show Hitverdächtig. Am 2. Februar in Wittenberge, am 3. Februar in Hoyerswerda und deutschlandweit auf Tour.
Ich finde die Proteste notwendig und wichtig, damit wir die Definition, was bürgerliche Mitte bedeutet, nicht der AfD überlassen. Denn die besetzen das Thema, vielleicht auch zum Teil zu Recht, weil die Regierenden, gerade was die Migrationspolitik angeht, wenig Transparenz und Orientierung für die Bevölkerung hergeben. Hier muss es produktive Antworten von der Politik geben. Ich finde, die Proteste sind sehr wichtig, damit wir uns als Bürger endlich aufgerufen fühlen, auch hier mitzuwirken und unsere Werte zu diskutieren. Was heißt eine offene Gesellschaft?
Interessanter Twist bei dem Anruf von Christiane. Sie fängt an mit der Politik und sagt, da gibt es große Versäumnisse. Dann endet das Ganze aber sozusagen in einem Aufruf an mich selbst als Bürgerin. Finde ich super und interessant und bin gespannt, ob Sie da Ergänzungen haben, weil natürlich all die Themen, die Politik bearbeitet, jetzt keine ganz einfachen sind. Sind Sie denn dabei? Machen Sie mit in irgendeiner Weise? Engagieren Sie sich über Demonstrationen hinaus? Möchte ich gerne wissen. Unter 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So sieht's aus. Und es rufen auch Leute bei uns an, die sagen, ja, ihr redet ja nur über die Demos gegen rechtsextremes Gedankengut. Warum denn nicht über die Bauernproteste oder den Streik der GDL? Da muss ich sagen, siehe oben bzw. höre oben bei Elisabeth Mattner eben. In unseren Nachrichten geht es ja genau darum und auch sonst im Programm. Auch diese Sendung hier hat sich schon explizit mit diesen Protesten und Streiks befasst. Heute aber geht's um die Demonstration, die jetzt durch die Bundesrepublik rauscht und die eben sagt, wir sind für Demokratie gegen Menschenhass. Wir möchten mit Ihnen diskutieren, ob Sie hingehen, ob Sie es lassen, ob Sie es gut finden oder nicht und mit welchen Argumenten jeweils. Und gemeldet bei uns hat sich Maxim.
Meine Meinung zu den Demos ist, dass ich das auf jeden Fall sehr gut finde, wenn Leute gegen das Böse oder das vermeintlich Schlechte auf die Straße gehen. Das Problem sehe ich aber darin, dass die meisten Menschen, die wahrscheinlich AfD wählen oder wählen wollen, tatsächlich wortwörtlich eine Alternative zur jetzigen Politik suchen. Und daran mangelt es, glaube ich, hauptsächlich. Also die Unzufriedenheit der Menschen mit dem, was halt die letzten Jahre passiert, ist halt sehr, sehr groß. Und ohne sie jetzt in Schutz nehmen zu wollen, ich denke, die meisten sind einfach irgendwo verzweifelt und wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Und ich finde es auch deshalb ganz gut, wenn sich jetzt neue Parteien gründen und vielleicht da wirklich eine Alternative für die Leute schaffen, die jetzt nicht so extrem ist wie die AfD.
So die Hoffnung von Maxim, und er artikuliert da was, was ich auch häufiger schon gehört habe, so eine generelle riesengroße Unzufriedenheit mit der Politik. Ich zitiere vielleicht auch mal eine E-Mail, mir ist nicht ganz klar, ob die von einem Frank oder einem Lars stammt, beides ist enthalten. Die Person jedenfalls schreibt, die Demonstrationen werden kein einziges aktuelles Problem lösen. Altersarmut, Migration, Bildungsmisere, Fachkräftemangel, Wohnungsnot und viele andere. Jo, schon richtig, behaupten die Demonstrationen ja auch nicht, wenn ich es richtig wahrnehme. Und mir ist schon auch klar, dass das Probleme sind, die nicht mal so eben mit einem Schnicks gelöst sind. Hören wir mal weiter bei Anja, die ruft aus Brandenburg an und sagt dies.
Ich bin der Meinung, Protest gegen rechts ist so wichtig wie noch nie. Also bitte geht alle auf die Straße, zeigt euer Gesicht, zeigt eure Meinung, und mir macht es richtig Angst, was hier passiert. Egal welches Problem es gibt, alles an einem sind jetzt auf einmal die Ausländer schuld und die AfD ist so in der Mitte angekommen, dass sogar etablierte Parteien wie die CDU deren Gedankengut jetzt langsam übernehmen, und ich finde das richtig schlimm. Ich bin eine Deutsche, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen Mann geheiratet, der auch in Deutschland geboren ist, integriert ist, der aber einen Vater hat, der Migrationshintergrund hat. Und auf einmal haben wir wirklich Angst.
Und das bringt Anja hier ganz gut zum Ausdruck. 0331 70 99 111 ist die Nummer für Ihre Meinung, für Ihre Argumente. Mein Lieblingspressefoto zu den Demos und zu den Protesten der vergangenen Tage zeigt einen Demonstranten von hinten. Der hält eine Pappe hoch, auf der die Abkürzung AfD ausgefüllt wird mit "auf keinen Fall Digger. Die Demos sind laut, sie sind friedlich und sie sind auch fröhlich. Man sieht Menschen, die häufiger demonstrieren gehen, Menschen, die noch nie demonstrieren gegangen sind. Offenbar sind viele auf den Beinen, um zu zeigen, Demokratie finde ich gut, Menschenhass nicht. Im Sendungstitel fragen wir heute, ob diese Proteste Veränderung bringen. Und über diese Frage sprechen will ich jetzt mit Jürgen Wiebeke. Der ist Journalist und Autor und moderiert seit Jahr und Tag, kann ich glaube ich sagen, das philosophische Radio im WDR Hörfunk. Sein aktuelles Buch heißt Emotionale Gleichgewichtsstörung, kleine Philosophie für verrückte Zeiten. Schönen guten Tag, Herr Wiebeke.
Hallo, Frau Weber.
Sie leben in Köln, da hat es auch riesengroße Demos gegeben. Verlieren wir als Gesellschaft gerade das emotionale Gleichgewicht oder finden wir es wieder?
Wir haben es definitiv verloren, denn seit einiger Zeit gibt es eine so tief sitzende Unheilserwartung. Ich würde sagen, so ein Babylon-Berlin-Gefühl, dass man denkt, die Schlinge zieht sich immer enger und als Einzelner ist man ohnmächtig und kann nur warten, dass die dunklen Mächte übernehmen. Und das ist halt deswegen auch dieses Bild vom emotionalen Gleichgewicht. Wir müssen immer daran arbeiten, dass irgendwie auszutarieren, ja, die Seite der Hoffnung, der Zuversicht und dann aber die andere Seite von Angst, Ohnmacht, Lähmung. Und diese eine Seite war jetzt so stark, dass ich mich gefreut habe, dass wir jetzt ein paar Kilos mehr auf die Waage bringen, indem Menschen zusammenkommen, die Erfahrung machen, ich bin nicht der Einzige, der sich Sorgen macht und der sich eine andere Entwicklung wünscht. Und dann auch, das ist meine Beobachtung von der Demo in Köln, bei der ich war, dass man gemeinsam, wie Sie gesagt haben, Freude haben kann. Auch das gehört zum politischen Handeln, dass man Freude am eigenen Tun hat.
Sie haben die Ohnmachtsgefühle, die Angstgefühle angesprochen. Das, muss ich sagen, weht mich auch in einigen Meinungen von Hörerinnen und Hörern an. Dieses Gefühl, es gibt so viel zu tun, nichts passiert und ich weiß doch jetzt auch nicht. Von Ihnen stammt der Satz, Zivilgesellschaft und Engagement sind das Immunsystem der Demokratie. Wie geht's denn der Zivilgesellschaft und dem Immunsystem gerade Ihrer Einschätzung nach?
Also erstmal muss man sagen, im Vergleich mit anderen Ländern haben wir in Deutschland eine ziemlich gute, starke Zivilgesellschaft. Es gibt viele Menschen, die sich als Bürgerinnen und Bürger für etwas engagieren, was nicht nur bauchnabelzentriert ist. Da geht es nicht um eigene Interessen, sondern um Gemeinwohl. Und je stärker eine Zivilgesellschaft ist, umso schwieriger wird es für Rechtsextreme, den Laden zu übernehmen. Übrigens machen sie das auch als Erste, wenn sie irgendwo an die Macht kommen, dass sie die Zivilgesellschaft ausknipsen, weil das für Diktatoren gefährlich ist, wenn Bürgerinnen und Bürger ein Selbstbewusstsein haben, sich artikulieren und mitmachen wollen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man seinen Platz findet. Ich finde, das ist jetzt die Stunde, die Demo war der Anfang, aber das ist die Stunde, um sich die Frage zu stellen, will ich eigentlich aktiv sein oder will ich in der Rolle des bloßen Beobachters bleiben? Will ich meine Welt mitgestalten oder will ich die Welt nur ertragen? Mhm. Da hat jeder und jede die Wahl.
Jetzt habe ich in einem älteren Buch von Ihnen gesehen, 10 Regeln für Demokratieretter heißt das, da geben Sie folgende Regel aus, bleibe gelassen im Umgang mit Demokratieverächtern. Mhm. Eine niederträchtige Meinung darf und muss man auf zivilisierte Weise verachten, zum Schweigen bringen darf man sie nicht. Was halten Sie denn von Transparenten, die da zum Beispiel besagen, ganz, keine Ahnung, Posemuckel hasst die AfD?
Ja, ich meine, das ist irgendwie doch ganz witzig einerseits und Humor gehört auch in die Debatte rein und gleichzeitig ist da eine Spur von Gegenhass dabei. Also es gibt den Hass und es gibt den Gegenhass als Reaktion. Ich hoffe, dass das nicht das letzte und einzige Wort ist, denn ich habe in den vergangenen Jahren bei vielen Gelegenheiten, wenn ich irgendwo mit Menschen über Demokratie diskutiert habe und sich Meinungen geregt haben, die jetzt sagen wir mal AfD grundiert waren, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Sprechen und das Streiten lohnt, dass da immer noch was zu holen ist und dass man als aufrechter Demokrat sich nicht damit zufrieden geben kann, Menschen für verloren zu halten. Es gibt die Verlorenen. Es gibt Menschen, die haben so harte Gesinnungen, da macht es keinen Sinn mehr. Aber viele, viele von denen, die im Moment geneigt sind, AfD zu wählen, sind noch zu haben. Man muss dann aber auch bereit sein, in den Streit zu gehen. Man muss sogar bereit sein, zuzuhören. Und das ist keine leichte Übung.
Sie haben vorhin diese Proteste, so habe ich sie verstanden, so beschrieben als so ein Momentum, so ein Zwischenzustand, aus dem noch was anderes werden könnte oder aber nicht. Ja. Womit rechnen Sie denn? Also gehen Sie davon aus, dass aus diesen Protesten eine noch stärkere Zivilgesellschaft hervorgeht, dass was Neues daraus erwächst, längerfristig?
Ja, ich bin ja kein Prophet.
Ach Mann.
Und man weiß nicht so richtig, was, wann, in welchem Moment soziale Bewegungen ja nicht nur aufkommen, sondern auch ein bisschen stabiler werden. Deswegen würde ich eben sagen, das hängt an persönlichen Entschlüssen. Wir brauchen immer in jeder Demokratie eine bestimmte kritische Masse von Menschen, die das Gemeinwohl zu ihrer Sache machen und sagen, das reicht mir nicht, ein Kreuzchen zu machen, es reicht mir aber auch nicht, jetzt einmal auf eine Demo zu gehen, sondern ich suche etwas, wo ich mich dauerfristig einbringe. Das ist jetzt die Aufgabe. Viele Menschen im Engagement würden dafür sorgen, dass die Demokratie viel stabiler noch wird, als sie im Moment scheint.
Das sagt Jürgen Wiebecke, der ist Journalist und Autor mit Fokus auf Philosophie und Gesellschaft und darauf, was die beiden Bereiche sich zu sagen haben. Besten Dank für das Gespräch heute bei uns.
Sehr gerne.
Girl Ray auf Radio 1 und unser Hörer Christian auch.
Demokratie ist doch eigentlich, wenn der Wille des Volkes umgesetzt wird und das Ganze demokratisch. Und da kann es ja nicht sein, dass eine Partei, die 20% hat, ausgegrenzt wird. Das ist ja dann Diskriminierung. Und das hat überhaupt nichts mit Demokratie oder überhaupt dem Volksspektrum zu tun. Und da frage ich mich, warum da Leute auf die Straße gehen.
Ist das nun undemokratisch, gegen eine Partei oder deren Gesinnung zu protestieren? Da würde ich vielleicht nicht zwingend mitgehen, Christian. Mal hören, was Anna sagt.
Ich finde die Proteste zwar einerseits sehr gut, aber andererseits, denke ich, befeuern sie die AfD. So ähnlich wie es in Amerika mit der Trump-Mania ist, erscheint es mir hier wie die AfD-Mania. Und das hatten wir vor 100 Jahren schon. Und aus der Geschichte sollten wir lernen, nicht Proteste, sondern ordentliche Politik zu machen, dann brauchen wir keine Proteste und dann würde die AfD auch keinen Nährboden mehr bekommen.
Total interessant, tatsächlich diese beiden Meinungen hintereinander zu hören, die sich mit demselben Sachverhalt beschäftigen, aber auf völlig unterschiedliche Reime dazu kommen. Wir hören mal, was Knut dabei hat.
Mich hat sehr bedrückt, dass bei mehreren Demonstrationen, an denen ich teilnahm, dieser Spruch "Ganz Berlin hasst die AfD" aufkam und eine Menge Leute mitgerufen haben und mitgehasst haben. Ich glaube, das ist genau die falsche Richtung. Wir sind ja dort, um gegen Hass zu demonstrieren.
Meint Knut, und den Aspekt habe ich ja vorhin auch mit Jürgen Wiebecke besprochen, der meinte, also wenn das letzte Wort ist, dieser Gegenhass, dann ist er da auch nicht dabei. Und gemeldet bei uns hat sich auch Jörg.
Ich war auch bei einer dieser Demos und finde das erstmal total gut, dass es viele Menschen gibt und dass es so viele sind. Ich gebe allerdings auch zu bedenken, dass es vielleicht auch ein Strohfeuer sein könnte, dahingehend, dass ich nicht hoffe, aber dass es halt wahrscheinlich die Motivation von vielen ist, auch auf sich selbst zu gucken, zu sagen, ich will mich hier auf der richtigen Seite fühlen, also dass es eher so ein moralisches Ding ist. Aber ich finde das sehr wichtig, auch die politische Dimension daran zu verstehen, also sich gegen Rechtspopulismus zu wenden, heißt auch, zum Beispiel nicht nur die AfD zu benennen, sondern auch die bürgerlichen Parteien oder einzelne Vertreter wie Herrn Merz, die sich dort so klar äußern, wie sich das eigentlich auch nicht gehört.
Sagt Jörg aus Berlin und unsere Nummer nach wie vor 0331 70 99 111. Auch an diesem Wochenende demonstrieren bundesweit wieder Menschen für Demokratie und gegen die Ideen, die bei einem Treffen von Rechtsextremen bei Potsdam verhandelt worden sind. Darüber haben wir heute 3 Stunden lang gesprochen. Es gab ganz viele Anrufe und Ansichten von Ihnen dazu. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wieso entzündet sich denn eigentlich die Bereitschaft, auf eine Demo zu gehen, nun ausgerechnet an diesem Treffen, an diesen Überlegungen zu Abschiebung und Ausbürgerung deutscher Staatsbürger, die ja nicht neu sind? Thomas Kliche, habe ich das gefragt, der ist Politologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und der erklärt sich das so.
Ich glaube, da kommen 3 Gefühle oder Strömungen zusammen. Das eine ist so ein Grunderleben, es reicht jetzt. Ist doch egal, ob man das schon vorher so oder so mal gehört hat, aber diese Form von kollektiver Fantasie, dass ganze Gruppen durch Gewalt ausgegrenzt und weggejagt werden. Das geht so einfach nicht. Also so eine Art demokratischer Ekel. Mhm. Und der ist durch diese Recherche sehr stark gestürzt worden. Das Zweite ist, Menschen sind sehr enttäuscht von den Ergebnissen der Demokratie in letzter Zeit. Und das Dritte ist damit verbunden, Vertrauensverlust in die Berufspolitik.
Knut hat sich bei uns gemeldet und der sagt, das richtet sich aber jetzt nicht nur gegen die AfD, sondern gegen Hass im Allgemeinen.
Mich hat sehr bedrückt, dass bei mehreren Demonstrationen, an denen ich teilnahm, dieser Spruch "Ganz Berlin hasst die AfD" aufkam und eine Menge Leute mitgerufen haben und mitgehasst haben. Ich glaube, das ist genau die falsche Richtung. Wir sind ja dort, um gegen Hass zu demonstrieren.
Mein Knut. Und angerufen bei uns hat auch Susanna.
Ich wohne seit 40 Jahren in Deutschland. Ich kam damals nach Deutschland, weil ich die deutsche Sprache so toll fand und überhaupt die Kultur. Ich habe hier meine Kinder erzogen und ja, ich gehe auf die Straße und werde weiterhin auf die Straße gehen. Es darf nicht sein, dass wir uns nicht zeigen, so wie wir denken. Ich denke, wir haben Grundgesetz, ein wunderbarer Grundgesetz, das es zu verteidigen gibt. Und deshalb möchte ich alle ermutigen zu sagen, was sie denken. Es gibt eine Gleichheit vom Gesetz. Menschen sind zu respektieren in ihrer Meinung, aber auch die Meinung hat Grenzen und diese Grenzen aufzuzeigen, halte ich für ganz wichtig.
War aber durchaus nicht so, dass hier nur Menschen angerufen haben, die selbst demonstrieren gehen oder die die Demos super finden. Gemeldet hat sich, ich spiele es mal stellvertretend, Dirk aus Pankow, der sagt, ich halte es für übertrieben.
Ich halte das Ganze für absolut übertrieben und die Politik selber, die hat doch erst den Anlass dazu gegeben, dass die AfD so stark geworden ist und ich finde es jedenfalls unmöglich und die Leute sollen sich mal überlegen, warum sie da überhaupt gehen. Wenn ich sehe, die Gefahr nicht von dort aus kommen, die Politik selber macht doch die Gefahr, indem sie zum Beispiel die Ausländer gar nicht richtig integrieren kann oder will oder möchte, aber der AfD dann vorwirft, dass sie die raushaben möchte oder nicht richtig integrieren möchte. Also ich finde, hier ist eindeutig die Politik oder Nicht-Politik der Ampel schuld, dass die AfD so stark geworden ist. Die soll sich mal selber an die Nase fassen und nicht der AfD für alles die Schuld geben. Das ist meine Meinung.
Sagt Dirk, und das war häufig in Variationen tatsächlich auch zu hören, dass da in den vergangenen Jahren sehr viel liegen gelassen wurde, was sich jetzt rächt. Und dafür wurde die Politik dann auch beschuldigt oder angeprangert. Und gemeldet bei uns hat sich dann auch noch Eva und die hatte zum Schluss noch einen bündigen Merksatz parat.
Patriotismus ist schäbiger Egoismus. Wer stolz auf sein Volk sein will, soll sich Bienen halten.
Diese Sendung ist so langsam aber sicher im Landeanflug. Eins möchte ich Ihnen aber noch da lassen, nämlich einen Aufruf. Diese Sendung ist ja dafür da, mit Ihnen die Themen, die Sie bewegen, in der Tiefe und Länge und Breite auseinanderzunehmen, zu drehen und zu diskutieren. Und diese Themen können Sie uns vorschlagen. Also ehrlich gesagt, es wäre total super, wenn Sie das machen würden. Also vielleicht gibt es irgendwas, worüber Sie nachgrübeln und Sie kommen nicht richtig auf den grünen Zweig damit. Vielleicht haben Sie sich auch schon am Abendbrottisch oder im Freundeskreis oder im Büro gestritten zum Thema X oder Y, dann wäre das vermutlich zumindest ein Thema, das wir hier prima diskutieren könnten. Also schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an dieweber@radio1.de und vielleicht hören Sie das dann kommenden Freitag hier im Programm wieder. Jetzt hatte ich Sie ja vorhin gerade beim Tanzen, glaube ich, unterbrochen vor oder mit meiner Moderation. Jetzt würde ich sagen, haben Sie noch mal 4 Minuten 13 Zeit, den Booty zu schütteln.